Wolltest du auch immer schon wissen, wie es ist, in der Modebranche zu arbeiten? Bei Gen F treffen zwei Generationen der Modewelt aufeinander mit dem Ziel, den Einstieg und die Arbeitswelt der Modebranche zu entstigmatisieren. Kimiana und Theresa erzählen von ihren eigenen Erfahrungen und unterhalten sich mit vielfältigen Gästen über ihren Berufseinstieg in der Fashionwelt. Ganz nach dem Motto, mehr Einblicke, weniger Zukunftsängste. Es gibt auch Engel, die Prada tragen.
Hallo. Hallo Theresa, willkommen zurück bei einer neuen Episode Generation Fashion. Heute wird's ein bisschen politisch, kritisch. Wir werden uns einem Thema annähern, wo man differenzierten Blick drauf haben muss, glaube ich. Wo wir gucken, wir müssen, dass wir uns gewählt ausdrücken. Und trotzdem dadurch auch mal feststellen, dass Mode in so vielen verschiedenen Kontexten stattfindet. Und wir auch abhängig sind von Drittanbietern, wie Apps zum Beispiel.
Sehr abhängig sogar, ja. Mittlerweile.
Und das ist so ein bisschen das Thema heute, weil TikTok, oder es ist ein großes Thema gerade in den Medien, dass TikTok verbannt werden soll aus den USA.
Würdest du sagen, also hast du Angst davor? Bist du davon?
Ich bin zum Glück eine Person, die gar nicht viel Angst hat, also überhaupt
okay.
So. Weil ich finde, also das hat meine Oma immer gesagt, Angst verhindert gar nichts. Und ich finde, man geht dann einfach mit den Dingen um. Aber ich bin ja auch nicht TikTok-Fame.
Hm.
Das heißt, ich verliere nicht so viel wie andere zum Beispiel.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das erste Mal, als ich es gehört habe, war ich so, oh mein Gott, die ganzen Brands und die ganzen InfluencerInnen, was machen die? Also es gibt ja sau viele Leute, die wirklich nur auf TikTok ihre Community haben und vielleicht ein paar Leute auf Instagram, aber ja, die halt schon hauptsächlich auf TikTok aktiv sind. Und ich dachte mir im ersten Moment, ach, ist ja nur amerikanischer Markt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast ja, dadurch, dass du ja auch viel deutschen Content hast, vielleicht nicht so viele Leute aus Amerika. Aber glaubst du, das wird trotzdem auch den deutschen Markt und so weiter beeinflussen?
Also wenn überhaupt. Der Status quo ist ja gerade nur, dass es Schlagzeilen gibt und dass das in den Medien diskutiert wird. Und was das bedeutet, das ist ja dann quasi die zweite oder der nächste Schritt. Und ich glaube, wir sind gerade noch in der Phase, wo man überhaupt sich auch wieder mit diesem Clickbait auseinandersetzen muss, dass das nämlich zieht, so eine Schlagzeile. Und dass das einfach wieder diese Angst schürt, wovon die Medien ja leben, vor allem Nachrichtenmedien. Und dadurch einfach so ein Ultimatum in der Luft hängt irgendwie, was alle wieder so ein bisschen unruhig werden lässt. And I really don't understand, warum die Society immer so das irgendwie mag, solche Zustände. Aber ich habe das Gefühl, dass sich manchmal alle darin wohlfühlen, wenn unsichere Zeiten sind. Weil dann hat man was, worüber man reden kann, worüber man sich aufregen kann. Und die Angst treibt dann doch wieder so ein bisschen an, so diesen Druck und Stress zu haben, sich anders zu orientieren. Aber es ist ja jetzt noch auf ein Jahr angesetzt, wie die Entscheidung getroffen werden soll. Und ich frage mich sowieso, wie will man von Millionen von Handys eine App verbannen? Also wie wird das in der Praxis umgesetzt?
Also generell auch, glaube ich, nochmal, weil ich habe mich da gestern ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil ich habe das Gefühl, ich habe so verschiedene Sachen gehört über den TikTok-Ban und ich war so, was genau passiert da eigentlich? Weil jetzt wurde das ja auch gerade vom Senat quasi unterschrieben und landet jetzt bei Joe Biden, der es voraussichtlich aber auch unterschreiben wird. Also generell TikTok bedeutet, also Amerika möchte, dass TikTok sich von dem Unternehmen ByteDance, von dem TikTok ja stammt, ist ein chinesisches Unternehmen, trennt und quasi TikTok den USA übergibt. Aus dem Grund, weil die USA der Meinung ist, dass ByteDance, weil es ein chinesisches Unternehmen ist, halt die ganzen Daten von den NutzerInnen aus den USA kontrollieren kann und die fühlen sich damit halt unsicher. Und also grob gesagt, so, die fühlen sich unsicher damit und würden halt gerne dasselbe übernehmen. Jetzt dachten halt viele, oh, das muss erstmal durchgehen. Jetzt ging es doch relativ schnell durch und viele im Senat haben halt dafür gestimmt, also die Mehrzahl hat dafür gestimmt, dass es durchgeführt wird. Und Joe Biden, wie gesagt, wird wahrscheinlich das auch unterschreiben, dass es durchgeführt wird. Und genau, dann hat ByteDance ein Jahr jetzt Zeit, entweder den USA das zu überschreiben, TikTok. Und wenn die sagen, nee, machen wir nicht, dann wird TikTok komplett in den USA verbannt. Also dann wird es vom App Store gelöscht.
Mhm.
Also die App wird dann quasi in den USA gelöscht. Das heißt theoretisch
okay,
schon.
Okay, also ein Download funktioniert dann nicht mehr. Das ist, wie man das regulieren kann.
Genau, und halt, wenn du es auf dem Handy hast, ist es dann quasi verschwunden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ByteDance es auch abgibt. Aber was dann passiert, das frage ich mich halt auch, inwiefern die USA dann TikTok, also ob die es dann einschränken, was genau dann da auch passiert. Ich glaube, das ist das, wo viele sich halt fragen.
Und
okay.
Was glaubst du, was die Energie dahinter ist? Weil das sind ja eigentlich nur politische Interessen, oder? Weil so eine App wie TikTok bringt ja auch einen Mehrwert für den amerikanischen Markt. Und das war ja auch so eine Zeile, die wir in dem Artikel gelesen haben, dass Biden ja selbst einen TikTok-Account hat, um damit auch die jüngere Zielgruppe anzusprechen. Wobei das ja auch ein früheres Narrativ war. Mittlerweile sind ja alle möglichen Generationen auf der App vertreten und eben mit so einer bestimmten Art von Content dann auch wieder die Wahl zu beeinflussen. Also er profitiert oder nutzt die App ja auch für sich.
Ja, ich finde das schwierig, weil ich glaube, da wird es dann auch ein bisschen zu politisch. Da muss man erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass es verschiedene Interessen hat, warum die USA das an sich ziehen möchte. Ich glaube einfach, weil es eine sehr mächtige Plattform ist. Und ich glaube, dass... Ja, ich glaube, aber ich glaube, ByteDance hat jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt so schnell alles durchgeht. Also ich weiß ja, dass ich mir mehrere Videos angeschaut habe, weil ich auch so ein bisschen so war... passiert das jetzt direkt und so weiter. Und da meinten viele so, das dauert jetzt erstmal und es ist jetzt ein Jahr. Aber ein Jahr geht auch schnell rum und dann ist halt auch so, okay, ich glaube, für viele Leute, gerade in den USA, die müssen sich jetzt halt schon überlegen, okay, wenn das jetzt durchgeht, man will es halt nicht aufs letzte Risiko ankommen lassen, halt auch gerade, wie gesagt, kleine Unternehmen, die vielleicht sehr viel von TikTok profitieren oder TikTok als Hauptmarketingmaßnahme benutzen, die müssen halt schon umdenken jetzt. Und es ist natürlich nicht doof, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich soll dann das nicht demotivieren, jetzt irgendwie gar nicht mehr Content zu posten, wenn man Spaß daran hat oder das für einen, ja, seinen Job bedeutet. Aber ja, dieses Umdenken, ich glaube, das ist aber etwas, was wir generell immer haben sollten, weil ich glaube, man darf sich nie 100% auf eine TikTok Plattform oder generell auf eine Plattform
Social
verlassen.
Social Media Plattform. Also ich meine, Facebook hat ja auch sich verändert. Das Nutzerverhalten hat sich auch total verändert. Aber was tatsächlich beständig ist, finde ich, ist Instagram.
Ja, das stimmt.
Also die App ist irgendwie, die schafft es, am Puls der Zeit zu bleiben und sich zu verändern, aber irgendwie so eine konstante Relevanz zu haben. Und am Anfang, als dieses hoch war von TikTok und auf einmal total viele dort viele Follower hatten, dann wurde, glaube ich, schnell wieder ein bisschen Werbung platziert. Aber so schon ein halbes Jahr später hatte ich das Gefühl, dass man der Sache nicht so ganz vertraut hat, so auf ein paar Reichweiten mit aufgesprungen ist, aber trotzdem auch die TikToker, die da eine große Relevanz hatten auf TikTok, auch einen guten Instagram-Account haben mussten. Und dann waren es eher so Synergie-Postings. Also eine Brand bezahlt ja dann eh den Creator und dann kannst du ja ein Paket machen und sagen, hey, ein Reels, ein TikTok, drei Stories, ein Post. Also dass das einfach dann so Pakete angeboten werden und man halt auf verschiedenen Formaten stattfindet. Und das heißt, dadurch ja auch schon nicht so richtig nur abhängig ist von TikTok.
Glaubst du, dass in der Modeindustrie gerade für Creator oder Leute, die Social Media nutzen, im beruflichen Alltag in der Modeindustrie, glaubst du, dass eine Diversifizierung der Kanäle sinnvoll ist?
Ja, ich glaube, breit gefächert aufgestellt zu sein, ist so heutzutage das A und O. Ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung, ich habe dazu nichts gelesen, aber dass Blogs irgendwie wiederkommen werden. Eine eigene Homepage, so seine eigene kleine Welt aufbauen, um sich eben nicht so abhängig zu machen von irgendwelchen Drittanbietern und dadurch ja auch sich selbst regulieren zu können, weil du dem nicht so ausgesetzt bist, diesen politischen Strängen, die da im Hintergrund gezogen werden.
Aber was ich mich da so ein bisschen frage, ist, wenn du jetzt zum Beispiel Video-Creator bist, dann ist Blog ja vielleicht nicht unbedingt das Richtige.
YouTube gibt's ja auch noch.
Ja, YouTube. YouTube habe ich auch gelesen, dass jetzt sehr viele auf YouTube Shorts posten, auf YouTube generell auch längere Formate. Ich glaube, das Gefühl, dass generell längere Formate wieder so ein bisschen innen werden.
Ja, habe ich auch das Gefühl.
Halt auch für Produktplatzierung ist es ja sehr interessant, gerade was Mode angeht. Ich glaube, es ist ja auch sehr ansprechend für Leute, sich wirklich eine Community, wie du gerade meintest, aufzubauen. Also wirklich das Leben hinter einer Person, weil dieses Shortform-Content, das war damals Trends und schnell und hier. Aber ich glaube, wenn Brands wirklich viel Geld ausgeben wollen, wollen die eine Person hinter der Marke, die halt wirklich auch irgendwas verkörpert und für irgendwas steht. Und ich glaube, das kann man halt sehr, sehr gut durch zum Beispiel Blogs oder längere Beiträge erzielen, dass halt Leute sich wirklich ein bisschen verbunden fühlen. So war es ja früher, als YouTube angefangen hat und YouTube, diese ganze YouTuber-Generation, das weiß ich noch, da hat man sich so richtig verbunden gefühlt mit diesen InfluencerInnen. Man war wirklich so, man kauft alles, was die sagen, weil nicht alles, was die sagen, aber man ist halt schon so, ja, oh, ich vertraue, was die sagen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es so einen Überfluss an Content-Creatern gibt, dass man halt gar nicht mehr so, ah ja, ist auch nur wieder eine Content-Creator. Weißt du, was ich meine? Man hat gar nicht mehr so dieses, wie früher so, ich weiß noch, so Ella und so Tyler Oakley und diese ganzen YouTuber, wo man wirklich so war, oh mein Gott, man war so ein richtiger Fan von denen. Also ich jetzt nicht unbedingt, aber gab es auf jeden Fall. Die hatten richtige Fanfictions und Meet and Greets. Und jetzt ist es halt irgendwie so ein bisschen wieder so zurückgegangen.
Ja, also ich glaube auch, dass das Storytelling, was man selber hat, und wenn man dem treu bleibt und das irgendwie eher bei sich bleibt statt bei den Trends, dass es man dann ja auch länger dran Spaß haben kann, weil man eben nicht versucht, irgendwo reinzupassen. Das kann vielleicht manchmal länger dauern. Aber dadurch dann eben so die eigene Persönlichkeit wirklich durchdringen kann. Und darauf basiert zum Beispiel eine App wie TikTok im ersten Moment ja nicht. Das ist ja eine trendbasierte App. Also auf Musik, auf bestimmte Tänze, bestimmte, ja, also wenn ein Video funktioniert und ein Trend, dann wird es ja von allen auf, aber auch wieder die eigene Geschichte runtergebrochen. Hm. Also so ein eigenes Storytelling über sich und als Person ist irgendwie dann doch auf jeder Plattform irgendwie wichtig.
Also, würdest du wieder anfangen, mehr Bloggerbeiträge zu machen? Also ist es ein Ziel von dir oder?
Ja, ich vermisse es wirklich. Also ich habe meinen Blog eigentlich geliebt. Ich bin so ein bisschen über den Rahmen, den ich mir damals geschaffen habe, glaube ich, irgendwann hinausgewachsen. Und durch die anderen Jobs habe ich mich dann einfach mal anders orientiert und bin auch viel mehr in dieses Videoding reingekommen. Aber was mir eigentlich wirklich Spaß macht, sind redaktionell aufbereitete Beiträge. Ob das jetzt Shoppingbeiträge sind, Collagen oder dann doch auch wieder einfach einen Text schreiben und tiefer in ein Thema einzudringen. Finde ich, kann man ja mit so einem Voice-Over auch schon ein bisschen machen. Aber ich glaube, bei einem Blog hat man die Erwartungshaltung, ja, jetzt lese ich was oder jetzt gebe ich mich einem Text hin. Und bei einer App wie TikTok ist man diesen schnellen Konsum gewöhnt.
Mhm.
Also so ein bisschen die Erziehung der Apps dann auch. Aber ich finde schon krass, gerade auch bei TikTok, wie in was für einer kurzen Zeit diese App sich auch verändert hat irgendwie. Und also ich bin auch gerade jetzt mit dieser Situation und mit diesen News, die man liest und ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie ich das einordnen soll oder wie ich es finden soll. Also du hast ja, die erste Frage war ja Angst, kann ich dir auch zurückgeben, hast du Angst davor? Also was denkst du, berührt dich das oder overthinkst du das oder?
Also ich würde sagen Angst nicht, weil mein erster Gedanke war, okay, es gibt zur Not auch noch andere Plattformen. Aber ich war ein bisschen traurig darüber, weil für mich ist TikTok schon die Plattform, wo ich am wenigsten mich selber überdenke. Also auf Instagram merke ich, dass ich da mir viel mehr Stress mache mit, was poste ich. Es ist viel ästhetischer und auf Instagram poste ich auch nicht so viel Videocontent. Einfach auch aus dem Grund, weil ich das nicht so gerne möchte. Also auch für Styling ist für mich eher Instagram so meine Plattform, wo ich in Zukunft auch mehr Projekte möglicherweise teilen möchte. Und mich stört das dann, wenn da so viele Videos irgendwie zwischen sind. Und für mich war TikTok wirklich einfach so ein Outlet, wo ich so war, okay, ich poste jetzt einfach das, worauf ich gerade Bock habe, sei es Fotos, Slides, Video, Text, Beitrag und ich habe mich da irgendwie viel mehr ausgelassen und auch jetzt gerade, ich hatte jetzt eine kleine TikTok-Pause, wo ich in Australien war, aber war jetzt so, okay, ich bin eigentlich motiviert, gerade wieder zurückzukommen und da habe ich ja auch meine Vintage-Fashion-Plattform Closet Clues und da habe ich so, ich hatte neue Ideen, wie ich da jetzt vielleicht auch mehr wieder Vintage-Fashion-Tipps teilen kann und das kann man halt, finde ich, auch auf Instagram, aber das ist eigentlich nicht den Content, den ich auf Instagram machen möchte und TikTok hat mir halt diesen Freiraum gegeben, das dort zu tun und deswegen war ich so, okay, wenn das jetzt gebannt wird, also wie gesagt, viele meiner FollowerInnen sind aus dem europäischen Markt und nicht aus Amerika, deswegen hoffe ich vielleicht, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. Aber es ist ja auch den Content, den man quasi konsumiert. Und ich glaube schon, dass es unterschwellig, also USA ist ja ein Riesenmarkt, eine Riesennutzerzahl. Und ich weiß auch gar nicht, wie ByteDance letztendlich damit umgehen wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo gut, wie du vorhin schon meintest, so ein kleiner Wake-up-Call, sich generell zu hinterfragen, wie abhängig ist man eigentlich von diesen Plattformen und sollte man wirklich alles auf eine Plattform setzen. Und das hat mir jetzt nochmal gezeigt, okay, es ist sehr gut. Also es gibt mir dann die Möglichkeit, nochmal nachzudenken, vielleicht YouTube-Shorts zu machen generell, vielleicht YouTube generell, war immer schon was, wo ich überlegt habe, das zu machen, sich auch mehr auf den Podcast zu fokussieren und Instagram und einfach zu schauen, wie kann man denn trotzdem, also es wird immer neue Social-Media-Plattformen geben. Ich glaube, Social-Media wird jetzt erstmal nicht verschwinden. Es war halt nur schade im ersten Mal, weil ich dachte, ah, TikTok ist halt schon mein persönlicher Favorit.
Ach ja, wirklich?
Also wenn es um selber posten geht.
Speaking.
Ja, das hätte ich niemals gedacht, weil vor ein paar Jahren war ich noch so auf TikTok. Ich finde, es hat immer so eine negativen Beigeschmack gehabt, auch TikToker und was ich aber, ich finde, ich konsumiere auch lieber Content auf TikTok. Also ich schaue mir nie Reels an bei Instagram. Ich bin nie auf dieser Reels-Seite. Ich weiß nicht wieso. Ich finde irgendwie auf TikTok habe ich mir jetzt mittlerweile einen Algorithmus aufgebaut, dass ich teilweise echt informative Videos sehe, sei es entweder für Fashion, aber auch generell. Und ich lerne halt, ich habe schon relativ viele Sachen durch TikTok gelernt. Natürlich kann man jetzt generell gegen Social Media sprechen, aber da finde ich, da müsste man auch alle Plattformen entfernen. Weißt du, was ich meine? Also dann nicht die eine, wo ich das Gefühl habe, die ist nicht so perfektionistisch wie andere. Vor allem, weil jetzt auch TikTok, glaube ich, Notes einführen wollte. Das weiß ich, ob du das mitbekommen hast, diese Fotoslide-App. Da hatte ich mich auch drauf gefreut, weil ich war so, an sich finde ich es immer sehr stressig, wenn neue Plattformen rauskommen, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt muss man sich da wieder irgendwie...
Performance-Druck.
Ja, total. Aber ich war so, ich mag eigentlich sehr gerne diese Fotoslides bei TikTok. Ist zwar irgendwie wieder wie Instagram, aber again, bei Instagram habe ich halt auch irgendwie mehr private Kontakte, Arbeitskontakte und bei TikTok halt wirklich einfach Leute, die sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe. Meiner Meinung nach, also würde ich ja nicht auf deren For You-Page landen.
Aber so wie du redest, hast du ja schon total das Gefühl, dass die Entscheidung, weil im ersten Moment könnte man ja erstmal meinen, ach, das ist ja die USA, betrifft mich ja nicht. Was soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen? Aber so wie du dich ausdrückst, macht das ja schon irgendwie was mit dir und du denkst oder hinterfragst auch deine Followerschaft und du hast das Gefühl, dass es auf jeden Fall auch einen Einfluss auf dich und deinen App-Kosmos sozusagen haben wird, haben sollte, haben könnte, wenn die Entscheidung so getroffen wird. Das muss man auch immer noch mal kurz,
genau, glaube
ich, sagen.
Ja.
Wir sind hier in einer spekulativen Phase. Aber man kann ja jetzt auch schon überlegen, was für Denkzettel das einem so verpasst und vielleicht auch noch mal seiner Kultur, seiner Sprache, Reichweiten spezifischer zu denken, auch nicht alle immer ansprechen zu wollen, weil es dann eben doch irgendwie auch politischere Regelungen dahinter stecken und einfach das ja auch Arbeitsunternehmen sind.
Ja.
Also wir sind ja voll oft in dieser Position, wir entertainen, wir machen Content, wir haben Spaß damit, wir nutzen das zu unseren Gunsten. Aber wir vergessen dabei, dass es am Ende des Tages ja auch einfach nur wie so ein Unternehmen ist, was dich rauskicken kann, was dich kündigen kann und was die Arbeitsverhältnisse ändert. Oder irgendwie ist man ja auch in so einem Arbeitsverhältnis mit der App.
Ja, ich glaube generell, wir reden ja halt auch viel über, ich meine, du machst digitalen Journalismus, wir sind sehr digital. Also ich arbeite digital, viele Magazine wollen jetzt digitaler werden. Deswegen finde ich es halt sehr wichtig, dass wir dieses Thema halt ansprechen, weil es, auch wenn es nicht passiert, wichtig ist, darüber nachzudenken, inwiefern wir uns abhängig machen von Plattformen und wie wir uns vielleicht dagegen auch absichern können, durch zum Beispiel Diversifizierung oder trotzdem auch noch Marketing im echten Leben zu betreiben, Community Management im echten Leben, Networking, was wir auch schon mal in einer anderen Episode angesprochen haben, dass diese Connections im echten Leben ja auch sehr wichtig sind. Und es gibt ja auch durchaus Jobs, meiner Meinung nach, die auch ohne Social Media funktionieren. Aber es ist halt mittlerweile, finde ich, ich weiß nicht, wie siehst du das, glaubst du, in der Modeszene ist es mittlerweile, wenn du in der Mode arbeiten willst, unumgänglich, Social Media zu haben?
Ja, also auch die neuen Stellen, die aufploppen. Also ich habe überall immer solche Alerts. Und wenn neue Stellen reinkommen, auch bei großen Medienhäusern, dann sind das digital orientierte, Ich hatte jetzt neulich erst bei Loewe eine Stellenanzeige gesehen, die, ich liebe Stellenanzeigen anschauen, das ist so mein Hobby. Und dann schaue ich mir die immer ganz genau an, guck, was sind so die To-Dos und was wird denn heutzutage bei solchen Modehäusern verlangt von einem. Und alle Stellen, die bei meinen Alerts in der letzten Zeit eingetrudelt sind, waren alle digital und tatsächlich war das auch eine Stelle und da war Fokus TikTok. Und da wäre es jetzt zum Beispiel auch mal wieder interessant zu wissen, okay, wenn Loewe jemanden für TikTok möchte, welche Zielgruppe haben die? Also wer ist die Kaufkraft hinter Loewe? Das so ein bisschen zu analysieren und dann könnte man sich auch überlegen, lohnt sich es, sich überhaupt zu bewerben? Oder wenn in einem Jahr USA gekickt wird und Loewe verkauft sich am besten in den USA, dann ist es vielleicht gerade nicht die beste Entscheidung, da seine Karriere hinzulenken. Aber das ist, also es ist ich weiß gerade nicht, wer der größte Absatzmarkt von Loewe ist. Aber das sind halt so Gedanken, die dann so aufkommen und so kann man das dann schon irgendwie, also es hat auf jeden Fall einen Impact auf die Modeindustrie.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich weiß nicht, bei jedem Job, wo ich mich mittlerweile beworben habe oder dich gesehen habe, ist auch oft, ich meine, okay, ich habe mich halt auch viel im digitalen Markt umgeschaut. Ist aber oft, wird ja auch noch der Instagram-Handle mittlerweile gefragt und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass man, also ich glaube, man hat schon einen Vorteil, wenn man sich ein wenig, du musst kein Influencer sein, aber dass man sich ein wenig präsentiert im digitalen Markt und dass man halt als Arbeitgeber direkt sehen kann, okay, das macht die Person, gerade wenn man sich für diese Jobs bewerben möchte. Allerdings, ich glaube schon, dass es Jobs gibt, wo man kein Social Media Following hat. Das sind dann aber eher Jobs wie zum Beispiel, ich weiß, dass es sehr viele Kostümdesignerinnen gibt zum Beispiel, die kein Instagram Following haben. Oder im Theater zum Beispiel. Oder gerade alles, was ein bisschen hands-on
aber
nähen und so weiter.
Aber kein Instagram Following oder kein Instagram Account? Weil du kannst ja auch dein Portfolio haben mit 5 Followern. Und also, bist trotzdem mit aktiv. Und sobald eine Person draufgeht, weil es in deiner Bewerbung ist, sieht sie deine Ästhetik und du musst dich weniger erklären.
Die Stylisten zum Beispiel haben eigentlich immer einen Instagram-Account, aber Kostümdesign speziell, da recherchiere ich ganz oft, weil ich bin sehr interessiert daran. Kostümdesign auch etwas, wo ich mich vielleicht in Zukunft sehe. Und da habe ich sehr oft, recherchiere ich dann auch immer so, okay, wer hat bei dem Film oder bei der Serie Kostümdesign gemacht? Und dann schaue ich, öfters sind natürlich auch ältere Frauen, aber so jetzt nicht mehr 20 so, die schon länger im Markt arbeiten und die haben teilweise, also wenn die Instagram-Accounts haben, sind da dann so ganz alte Bilder von denen mit Kindern und so,
also
gar nicht modebezogen oder haben dann so 100 Follower oder so, aber haben teilweise eine Oscar-Nominierung bekommen für Kostümdesign. Also das ist mir da extrem aufgefallen, weil ich mich dachte, auch eigentlich ganz schön, dass sie einfach sich so eine Connections aufgebaut haben
im Markt. Schade, dass mir der Name nicht einfällt, weil dann könnte jeder den anschauen, aber ich war genau auf so einem Account von der Kostümdesignerin, wo ich dachte, ach so, das sind ihre Kinder.
Ja, also die haben... Die sind halt einfach so in der Filmindustrie ist es auch sehr viel Connections haben und so weiter. Und ich glaube, die haben sich das einfach so aufgebaut durch Arbeiten halt, dass die das nicht nötig haben. Aber natürlich schadet es nicht.
Die kommen auch aus einer Zeit, wo das keine Relevanz hatte für eine Bewerbung. Mhm. Aber in der Zeit befinden wir uns jetzt halt nicht mehr.
Ja, oder zum Beispiel, wenn man jetzt halt sagt, ich will im Theater arbeiten und da Klammer, also das meine ich ja gerade, all diese ganzen hands-on, nähbezogenen Sachen, glaube ich, braucht man es nicht, aber die meisten Jobs, die man jetzt wirklich halt als Stellenausschreibung auf LinkedIn und so weiter sieht, genau, die, da würde ich immer empfehlen, irgendwie einen Instagram-Account zu haben, da kommt man, glaube ich, nicht mehr so gut drum rum.
Portfolio halt einfach.
Ja.
Und dann wahrscheinlich auch, wenn man Bock hat, das privat zu nutzen, dann auch lieber 2 Accounts zu machen, einen Business-Account und einen privaten Account. Also, ich poste schon auch ganz bewusst viele private Momente nicht auf meinem Account, weil ich so gar nicht in dieser Arbeitsposition, also weiß ich nicht, da ziehe ich dann halt so diese Grenzen zwischen Privatleben und Berufsleben.
Ich glaube halt einfach, was mich so ein bisschen traurig gemacht hat an dieser TikTok-Sache, ist halt ich, wenn ich jetzt zurückreflektiere, ich habe sehr viele Jobs und Möglichkeiten und Leute kennengelernt durch meinen TikTok-Account und auch einfach dadurch, dass ich mich selber ausprobiert habe und neue Grenzen an mir selber getestet habe. Und ich hoffe einfach nur, auch mit dieser Episode, wenn ihr das hört, lasst euch davon jetzt nicht demotivieren, TikTok anzufangen, weiterzumachen. Ich glaube, also ich werde auch einfach ganz normal so weitermachen wie zuvor. Wenn ich sogar noch mehr posten, weil ich mir denke, ich habe jetzt noch ein Jahr.
noch mehr spezifischer auf den deutschen Markt. Bloß keine amerikanische Followerschaft aufbauen im nächsten Jahr. Da auch nochmal so, warum Englisch, wenn man einen deutschen Markt bedienen kann? Oder ja, im europäischen Sinne funktioniert das auch, aber so kann man es halt schon mal ausschließen.
Ja.
Aber ich meine, ja, also meine Haupteinnahmequellen sind diese TikTok-Kanäle von Modemagazinen im Moment.
Stimmt.
Klar, hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, dass sich da irgendwie groß was ändert. I love what I do.
Ja.
Und diese TikTok-Reise mit den Magazinen, das war so ein cooler Twist in meinem Leben. Dadurch habe ich so viele neue Dinge lernen können, so viele auch Fashion-Shows besuchen können, so ein Deep Dive in die Modeindustrie gehabt, aus einem ganz modernen Blickwinkel heraus. Und ich habe da gar keinen Bock, dass sich das ändert. Also natürlich nicht, aber deswegen finde ich es halt auch cool, dass es damals auch, oder wenn wir zum Beispiel manchmal diese Point of Views bei dem Modemagazin auf Englisch geschrieben haben, wurde uns immer schnell gesagt, wir machen das für L Germany. Macht das auf Deutsch. Wir bedienen den deutschen Markt. Und das finde ich jetzt eigentlich irgendwie cool, weil man spricht so schnell immer Englisch, man schreibt so schnell immer diese englischen Sachen, weil es einfach das auch dieses globale Denken und Sein ist auf diesen Apps. Aber ja, ich glaube, dass man daraus vielleicht nochmal so ein bisschen lernen kann, dass Social Media nicht nur global gedacht werden muss, sondern auch kulturell.
Haben die Magazine, für die du arbeitest, intern darüber gesprochen mit dem TikTok, oder ist bei denen noch gar nicht so auf dem Schirm? Sind die da so?
Tatsächlich wurde es jetzt, also wir haben ja immer so Jourfix Calls, und da geht es aber um unsere Accounts, da geht es um die Zahlenanalysen, also wie wir performt haben im Monat als Creator, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert. Da geht es eigentlich um den Content, den wir produzieren, aber das war jetzt noch kein Thema. Aber vielleicht, wenn es jetzt immer mehr aufkommt, ist aber ja ein deutsches Verlagshaus und wir wollen eine deutsche Zielgruppe erreichen, denke ich mal, dass da jetzt gerade keine Alarmglocken an sind.
Glaubst du, das ist ein Artikel, den ich letztens gelesen habe und ich fand es sehr interessant, glaubst du, dass Algorithmen persönlichen Stil beeinflussen?
Ja, also Trends und Algorithmen finde ich schon. Und ich bin da auch so zwiegespalten, weil ja, das funktioniert natürlich auch gut, solche Videos wie Dress Like Kendall Jenner oder so. Mhm. Und dann denke ich mir so, Dress Like Yourself?
Ja, das ist ja auch diese ganzen Ästhetiken. Aber das und
klickt
Kurs.
Dann gut, ja.
Das
oder auch dann selber als Modeberichterstattung ist ja voll oft dieses In und Out. Und ich persönlich denke mir so, warum denn out? Wenn es bei dir funktioniert hat, wenn es deine Ästhetik ist, wenn du das feierst, dann keep it. Also dann machst du sogar zu deinem Signature-Look. Also ich meine, that's what Anna Wintour did.
Ja, ich glaube auch, dass da auf jeden Fall was dran ist, dass Social Media und Algorithmen persönlichen Stil zerstört durch diese ganzen Trends. Ich meine, Trends gab es immer schon, aber das ist halt sehr extrem und sehr schnelllebig auf Social Media. Und man sieht dann, was Leute tragen, genau diese ganzen Ästhetiken und Kurs. Und ich glaube, man sollte da versuchen, auch mal über Social Media hinwegzuschauen und sagen, okay, ich nehme mir doch mal nochmal ein echtes Magazin in die Hand oder ein Coffee-Table-Book oder keine Ahnung und lese mir das doch mal durch und schaue mir, wo finde ich Inspiration, weil ich glaube, es gibt sehr viel Inspiration in seinem Alltag und in seinem Leben, was man halt dadurch, dass man immer abgelenkt ist von Social Media, überschaut. Auf der anderen Seite, gerade für Styling, muss ich sagen, dass Pinterest zum Beispiel, es hilft einem schon, weil manchmal ist es auch anstrengend, wenn man immer wieder neue Inspiration finden muss. Und manchmal finde ich es schön, auch von anderen Sachen inspiriert zu werden oder von Arbeiten von anderen Menschen inspiriert zu werden. Und es ist halt ein gratis Tool, was einem die Möglichkeit gibt, natürlich, wie gesagt, für solche Styling Inspiration zu finden. Aber da muss ich dann auch immer schauen, okay, style ich das jetzt gerade, weil ich das weil ich das cool finde, dass sie das gemacht hat? Oder style ich das jetzt gerade, weil es wirklich so mein Blickwinkel ist? Weil ich finde, viele Leute machen dann ähnliche Dinge und verlieren ihren eigenen Blickwinkel. Und unser eigener Blickwinkel ist ja eigentlich das Wichtigste an dem kreativen Dasein eines kreativen Berufes.
Da hat mir tatsächlich der Blickwinkel einer Journalistin versus einer Creatorin sehr geholfen, weil beim Journalismus geht es immer nur darum, darüber zu sprechen. Du bist nicht gezwungen, das zu machen. Also deine Aufgabe ist es zu filtern, zu analysieren und zu distributieren. Und als Creator ist es seine Aufgabe, etwas darzustellen. Und diese Denkweise des Journalismus befreit einen ein bisschen davon, dass man denkt, jeden Trend mitmachen zu müssen, weil du redest ja die ganze Zeit darüber.
Mm.
Und das gibt einem so ein bisschen die, oder auch so diese Herangehensweise, Dinge von außen zu betrachten und sich nicht gleich emotional damit verbunden zu fühlen. Und aber auch diese krasse Auseinandersetzung damit, wer bin ich, wer will ich sein und was für Outfits fühle ich mich wohl, das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, um sich eben entweder positiv zu beeinflussen, aber nicht immer zu denken, oh, das müsste man auch oder da muss man auch mithalten oder jetzt muss man so aussehen. Und das ist auch von früher, von meiner Bloggerzeit zu jetzt habe ich da sehr dran gearbeitet. Und wenn ich da jetzt so zurückblicke, dann merke ich auch damals, habe ich mich angezogen für Fotos. Damals habe ich mich angezogen mit Farben und knalligen Schnitten und meine Haare waren platinblond, dass ich wirke, auffalle im Internet. Und vielleicht bin ich deswegen auch immer ruhiger geworden irgendwann in meiner Kleidung, weil ich dachte, ich habe das nur für das Bild gemacht und für Social Media Auftritt und weil das jetzt gerade Trend war oder man diesen Trend setzen wollte. Man hat es bei irgendeinem großen Influencer gesehen, ist gleich auf den Zug mit aufgesprungen, wusste, das klickt. Und jetzt versuche ich halt viel mehr so, wenn ich irgendwas sehe, erstmal so Nein zu sagen, einen Schritt zurückzutreten und zu denken, ist es der Trend oder ist es was, was sich bei mir schon bewährt hat und funktioniert und kann ich das adaptieren?
Ich glaube, was mir zum Beispiel auch geholfen hat, persönlichen Stil ist, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, Secondhand zu kaufen, weil das ist, was halt wirklich aus einer anderen Zeit kommt und schon mal existiert hat. Das heißt, es ist nicht so, weil wenn man jetzt zum Beispiel zu Zara und so weiter geht, die haben natürlich immer die neuesten Trends da hängen. Und das gibt's ja en masse und man weiß, jedes zweite Girl hat dieses Outfit, weil ich find's auch schwierig, manchmal nicht auf den Trend aufzuspringen, weil ich ertappe mich dann auch manchmal, dass ich wirklich Sachen doch noch trendbasiert kaufe und ich versuche mich jetzt halt auch wirklich echt immer zu fragen, werde ich das in 5 Jahren noch tragen, repräsentiert das etwas, was ich ausstrahlen möchte und ist es zeitlos vielleicht auch? Aber auch dieses eine Frage, die mir meine Freundin mal empfohlen hat und ich frage mich das echt oft, macht mich das Teil glücklich? Also ist es wirklich etwas, was mich glücklich macht? Weil ich habe das Gefühl, manchmal konsumiert man einfach Mode, weil man denkt, ich muss jetzt zu einem Event und ich brauche was zum Anziehen. Aber man sollte eigentlich dann nicht einfach nur konsumieren, weil dann hat man das fürs eine Event und dann trägt man es irgendwann nicht mehr, weil man sich denkt, ach, fand ich ja eh gar nicht so gut. Weil ich meine, letztendlich ist es ja, warum wir vielleicht auch in der Mode arbeiten, ist, weil wir was Gewisses ausdrücken wollen oder weil wir uns mit Kleidung identifizieren und weil wir es ja alle so schön finden. Ich meine, das ist ja das Schöne an der Mode, dass man sowas Emotionales ausdrücken kann. Und mir macht es zum Beispiel sehr Spaß, mich in der Mode wiederzufinden. Und wenn mich ein Teil glücklich macht, dann trage ich das auch gerne. Und wenn Leute dann fragen, woher kommt das oder eine Geschichte hinter zu haben. Aber ich verstehe es auch total, wenn du sagst, ab einem gewissen Punkt hat man da keine Lust mehr drauf und möchte dann eher über andere Leute quasi, im Journalismus ist ja viel eher andere Leute, was tragen die, was machen die, verstehe ich auch.
Auch wieder, was für eine Geschichte steckt hinter dem Kleidungsstück, hinter diesem Red Carpet Auftritt. Also es geht halt eher um andere als um einen selber und das ist manchmal schön, befreiend, aber natürlich macht es auch Spaß. Und gerade ist es aber auch noch, wenn man jünger ist, glaube ich, hat man noch mehr Lust auf dieses durch Kleidung was ausdrücken zu wollen. Aus meiner Erfahrung mit den Jahren nimmt das irgendwann ab. Der Pressure verschwindet. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, ich muss jetzt mit meinem Outfit das krasseste Statement setzen oder mich zu irgendjemandem positionieren, sondern ich muss mich vor allem wohlfühlen und es muss bequem sein.
Ja, ich glaube sogar, dass ich habe das aber auch meistens nur, dass ich mag es sehr gerne, mich auch mal spezieller anzuziehen oder irgendwie zu überlegen, aber meistens sogar gar nicht im Modekontext, sondern einfach wirklich im Alltag oder wenn ich irgendwie mit Freunden ausgehe oder so, da mag ich das gerne, mich mal irgendwie anders anzuziehen, weil ich finde, wenn dann zum Beispiel so Fashion Week ist, dann mache ich es natürlich auch, aber ich finde, da war das jetzt, da habe ich jetzt ja in Berlin zum Beispiel einmal auch musste ich ja komplett schwarz tragen, weil ich diesmal behind the scenes gearbeitet habe. Und ich fand das total angenehm, diesmal auch sogar, einfach schwarz tragen zu müssen und zu sagen, ich arbeite, ich muss mich nicht schick machen, weil ich finde gerade Fashion Week, also man hat natürlich Spaß, dass man sich da so besonders anziehen kann. Und ich finde es auch sehr cool, dass man da so verschiedene Styles sieht. Aber ich habe das Gefühl, da ist dann wieder dieser Druck dahinter, oh, ich muss jetzt aber mich anders anziehen als andere. Man vergleicht sich und wer ist jetzt extravaganterer angezogen? Also es macht auch, ich finde so, die ersten Tage machen dann immer Spaß und irgendwann ist man so, boah, ich will einfach nur noch meine Jogginghose anziehen, weil halt dieser Druck dann, glaube ich, besteht von ich muss jetzt. Und ich finde, wenn dann dieser Druck da ist, dann macht es automatisch weniger Spaß, weil es dann so ein bisschen gezwungen ist. Ich weiß jetzt, ja, Sinn ergibt, was ich gerade sage.
Ja. Ja, also auch dieses, die Vergleiche, das beeinflusst natürlich auch die Wahl der Outfits. Und dann höre ich auch voll oft, wenn ich Interviews gemacht habe mit Creatoren oder so, dass es gar nicht mehr Trends gibt, sondern Ästhetiken. Dann da denken ja auch Menschen differenzierter drüber nach. Gibt es überhaupt noch so? Und gibt es dann natürlich auch noch den Riesenunterschied zwischen diesem, man geht wirklich raus und geht in einen Secondhand-Store oder man läuft durch Passagen und geht in Fast-Fashion-Stores, weil es einfach ist. Der Konsum ist wahnsinnig easy. Mhm. Secondhand ist schon ein bisschen aufwendiger oder jetzt ist Secondhand ja schon auch wieder so fancy geworden, dass es nicht mehr günstig ist. Dann ist die Online-Welt noch dazugekommen und man kann einfach zu Hause alle Sachen bestellen und man klickt und klickt und klickt und der Warenkorb ist voll und dann kommt es zu Hause an in einem Riesenpaket und man merkt erstmal, was für eine Masse an Klamotten man da bestellt hat, dann zieht man die aber an, dann gefällt es einem und man hat gar keinen Anlass dafür. Also es ist so, das Konsumverhalten auch mal so zu reflektieren, ist wahnsinnig interessant. Und was ich mittlerweile mache, ich habe, weil ich natürlich auch jedes Mal wieder denke, oh, was ziehe ich an? Und dann auch, keine Ahnung, mich dann doch nicht wohlfühle mit dem, was ich ausgesucht habe, weil ich wieder irgendwas gesehen habe und mich wieder an irgendwas anderem orientiert habe, statt an dem, was sich bei mir bewährt hat. Deswegen habe ich mir jetzt auf Pinterest Moodboards gemacht mit Ästhetiken und Zeitaltern, in denen ich mich wohlfühle, wenn ich aus dem Haus gehe. Und dann gehe ich immer, ich gehe nicht zuerst zu meinem Kleiderschrank, sondern ich gehe zuerst auf dieses Moodboard und schaue, okay, jetzt gehe ich mit meinen Freunden raus in Paris. Hat sich bewährt, dass ich mich in Looks wohlfühle, die mehr so 60s, 70s, keine Ahnung, Woodstock-Vibes sind, als Beispiel. Und für meinen Fashion-Journalist-Charakter habe ich eine andere Ästhetik. So sleeke Haare zurück, bisschen zurücknehmend auch, mehr Blazer, so diese Ästhetik. Und dann versuche ich immer halt erstmal zu analysieren, in welches Environment begebe ich mich. Und dann gehe ich zu meinem Kleiderschrank. Und dann gehe ich nicht noch zwischendrin auf Instagram, weil dann werde ich wieder falsch beeinflusst. Und dann greife ich meistens zu den Outfits und zu den Teilen, die ich dann auch nochmal neu kombiniere. Und einfach auch den Kleiderschrank, den man schon hat, zu würdigen und neu zu kombinieren. Weil das fällt ja auch voll oft einfach irgendwo hinten runter, das Teil, was man letzte Woche erst sich geholt hat. Und dann ist schon wieder so aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber da auch mal irgendwie in seinem eigenen Kleiderschrank so ein bisschen mehr zu kombinieren, finde ich auch irgendwie, ist eine spannende Reise. Oder sich die Teile anzuschauen und zu sagen so, das ist eine Fast-Fashion-Hose, aber ich trage die jetzt seit 10 Jahren. Wie cool eigentlich, dass ich das nicht einfach nur, dass ich aus diesem Fast-Fashion-Piece was Langlebiges gemacht habe. Das kann man ja auch irgendwie
jeden Fall
für gut heißen. So.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dieses ist halt mega wichtig, dass man in seinen eigenen Kleiderschrank mal reinschaut und sich einfach die Zeit nimmt. Und wenn man sagt, man hat die Zeit nicht, dann nimmt euch einen Tag im Monat und plant irgendwelche Outfits, macht davon Fotos, erstellt euch ein Album bei Fotos, macht da so Spiegel-Selfies und dann habt ihr, wenn ihr mal nicht wisst, habt ihr für jeden anders ein Outfit und tragt es dann. Also wenn ich weiß, ich hatte ein Outfit, was gut lief, dann trage ich das auch öfters. Dann muss man auch nicht drüber nachdenken.
Ja, genau. Also wenn ein Outfit sich gut angefühlt hat, versuche ich mir auch das zu merken.
Ja, ich mache, wie gesagt, dann immer manchmal Fotos. Also ich habe es mir mal vorgenommen, ich mache es mal mehr, mal weniger, dass ich dann so Fotos mache. Und ich habe so ein Album bei Fotoalben, dass ich dann wirklich so, das heißt irgendwie, glaube ich, auch coole Outfits oder sowas. Und dann gehe ich da manchmal, wenn ich gar kein, weil ich verstehe es. Ich habe auch Tage, wo ich mir denke, boah, gar keinen Bock, natürlich. Also ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag raus und bin aufgetakelt. Also es gibt auch ganz andere Outfits von mir, aber ich finde, das ist dann ja auch okay. Und dann hat man auch mal Bock dann wieder, wenn man dann mal einen Moment hat, Aber ja, jetzt driften wir ein bisschen ab vom Thema. Digitale Mode, was ist die Zukunft? Glaubst du, es gibt noch andere große Veränderungen, auf die man sich...
Ja, also ich glaube, wir sind in der Digitalisierung sowas von mittendrin. Aber was ich auch glaube, dass manche Sachen, die man jetzt gerade macht, wir arbeiten gerade für die junge Generation, die muss sich irgendwann die Fragen nicht mehr stellen. Und die hat irgendwann.
Glaubst du,
dass
es irgendwann aufhört mit der Digitalisierung?
Nee, aber die Position, die wir jetzt das erste Mal haben, so, wie zum Beispiel so einen L-TikTok-Account.
Ja. Okay, stimmt.
Und da irgendwie sich so ein guter Workflow entwickelt oder auch so Situationen wie jetzt gerade, dass man sich Fragen stellen muss, dass da irgendwann so ein bisschen ein Flow reinkommt. Und manche Dinge so ein bisschen neu definiert sind und man keine Ahnung, den Vertrag wirklich bekommt. Und bei mir muss er immer erst erfunden werden.
Ja, aber ich glaube auch generell diese ganzen Berufe, die halt neu sind, Social Media Manager und so weiter, dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen ernster genommen wird. Weil ich glaube, jetzt ist es immer noch, obwohl es es jetzt schon mittlerweile seit ein paar Jahren gibt, immer noch so die, ach, die macht Social Media. Ich weiß nicht, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, auch oft halt, dass Leute nicht so richtig verstehen, was macht die Person jetzt gerade oder was für eine Wichtigkeit.
Aber den Fame und die Reichweite wollen sie alle haben.
Ja.
So, the pressure is real, viral zu gehen. Aber dann wird die Position doch auch so belächelt. Und das ist das, wo wir uns gerade für kämpfen, dass diese Positionen ernst genommen werden, dass die Verträge gut formuliert sind, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird und vor allem, wie viel Arbeit hinter Videos und allem steckt. Und das muss irgendwann nicht mehr so viel erklärt werden. Und klar, gibt es dann auch wieder neue Sachen und andere Orientierungen, aber wir schaffen gerade Rahmen für bestimmte Arbeitsverhältnisse, die irgendwann nicht mehr so erklärt werden müssen oder so einen Beigeschmack haben in der Gesellschaft.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat alles seine Vor- und Nachteile und ich glaube, man muss einfach immer dranbleiben, sich selber weiterbilden.
Falls die Apps uns erhalten bleiben.
Ja, das ist natürlich dann... Vergesst diese Episode, dann müsst ihr alle im echten Leben wieder, aber ich glaube, da würden wir dann auch Maßnahmen finden. Also ich glaube, da sind dann ja auch nicht nur Einzelpersonen betroffen, sondern sind dann ja super viele Leute betroffen. Ich meine, es gibt ganze Agenturen, die sich nur auf TikTok-Marketing fokussieren. Ja. Da denke ich mir auch gerade so, oh, was machen die? Also so, oder UGC-Creator, natürlich gibt es Instagram und so weiter, aber die müssen auch, also es gibt so viele Berufe, die mittlerweile davon beeinflusst werden. Und ich glaube, dass dann auch alle an einem Strang ziehen und gemeinsam dann sich überlegen, okay, wo kann man vielleicht anderweitig, weil am Ende des Tages.
Man hat dadurch ja auch voll viel gelernt und man hat vor allem gelernt, schnell auf was aufzuspringen. Und wenn das funktioniert hat bei TikTok, dann wird es denen auch bei einer anderen Sache gelingen. Also du hast einfach auch so dein Skillset ist einfach flexibel sein, dir neue Dinge schnell aneignen und daraus was zu machen. Und das wird dir ja dann mit einem anderen Format, in einem anderen Kontext auch wieder gelingen. Also dein Skillset ist ja nicht nur abhängig dann von einer App, sondern das kannst du ja dann auch adaptieren für neue Möglichkeiten, die sich auf dem Markt irgendwie ergeben. Ich glaube, das ist halt auch dieser krasse Wandel, dass man einfach keine Gewissheit mehr hat für die Zukunft so richtig. Und das ist eine Chance und natürlich ist es aber auch ein Scheißgefühl, weil man einfach nicht weiß, was morgen passiert und wer welche Entscheidungen trifft und wer zieht überhaupt die Fäden. Und man fühlt sich halt immer so abhängig von anderen Personen. Also das eigene Schicksal ist immer so abhängig. Und das ist halt so ein bisschen, also vor allem für mich als Wassermann, wahnsinnig schwierig zu ertragen. Aber auf der anderen Seite schaffe ich es dadurch halt auch irgendwie dann schnell wieder die neue Welle mitzureiten oder zumindest nicht Angst davor zu haben.
Ja, ich glaube, die Hemmschwelle wird auch immer niedriger. Ich glaube, deswegen fand ich TikTok am Anfang ganz interessant, weil halt mich da niemand kannte. Ich konnte mich da ausprobieren. Aber jetzt ist ja auch irgendwie schön zu wissen, okay, ich habe mich da ausprobiert. Jetzt ist ja vielleicht auch wieder Zeit, aus meiner Komfortzone auszutreten. Und ich finde, das ist ja immer bei so Wandeln, verschiedene Veränderung immer auch ganz gut, dass man sich selber halt wieder erstmal hinterfragen muss. Und was du auch gerade am Anfang meintest, dieses ich hinterfrage, wer mir folgt, was ist überhaupt mein Content, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich auch vielleicht in letzter Zeit ein bisschen in meinem Content verloren, bin ein bisschen abgedriftet von dem, warum ich eigentlich damals Closet Clues gestartet habe. Und das jetzt auch vielleicht wieder neu zu denken und umzudenken, wie kann man das auf andere Formate Bänden, es ist ja auch manchmal ganz schön, ja, umzudenken und sich neu auszuprobieren und wie gesagt, vielleicht auch mal mit Langformaten anzufangen oder ich weiß nicht. Also ich glaube, man darf das mal alles nicht so negativ sehen, wie du meintest, dass man keine Angst haben sollte. Das glaube ich eh immer ganz gut, weil davon werden keine Probleme gelöst.
Also was mein Eindruck ist von Gesprächen auch schon hier im Podcast jetzt oder auf dem Markt oder beim Networking oder bei Analysensituationen, sind reproduzierbare Formate. Mhm. Also sowas wie auch der Journalist Babe Vlog. Und eigentlich muss man gar nicht mehr immer so viel denken, weil ich glaube, das ist das, was das Internet ist, viel.
Mhm.
Was du sein kannst, ist dieses eine Ding, wo man dich zuordnen kann. Und dadurch macht man sich vor allem, wenn man anfängt, erstmal irgendwie so ein bisschen, also man schaufelt sich so sein eigenes Nest. Schaufelt sich sein Nest, eigentlich heißt das, man schaufelt sich sein Grab, aber das, nee, man baut sich sein Nest.
Man umhüllt sich von einer,
ja,
von einer Reihe von, ich weiß nicht, ja, wir wissen,
also positiv,
ja,
man macht, genau, sich, also man baut so das kleine Fundament und das Fundament sind erstmal reproduzierbare Formate.
Ja, und so bildest du dir auch eine Community von like-minded people, die sich dafür interessieren, weil sie dann wissen, ah, das ist die macht das Format,
genau,
oder die macht, hat die und die Nische, ja, das ist eigentlich echt ein gutes. Und das meine ich nämlich, das, was ich meinte, ich habe mich darin verloren. Ich habe irgendwann angefangen, halt so Trends zu machen und so weiter, weil ich dann keine Idee mehr hatte, weil ich dann immer nachdenken musste.
Ja, aber das ist ja das, was die App ja will. Also die will ja,
ja
vorgeben.
Aber das will ich ja eigentlich gar,
ja,
nicht.
Und du
ich habe richtig gemerkt,
bei
ich
dir
so,
bleiben.
Ja, wie ich da so easy, weil es halt einfacher ist,
ja,
darauf,
also,
zu springen.
Ja. Man selber muss der Trend sein und,
ja,
nicht die App gibt die Trends vor. Und dann ist man wenigstens mit seinen Formaten nicht abhängig, weil abhängig ist man ja sowieso schon, weil eben wie jetzt auch diese Nachrichtenartikel gerade stattfinden.
Mhm.
Ja,
ist
man
ja auch
nicht
abhängig,
weiß,
vom Algorithmus. Also man ist immer abhängig.
Genau.
Also.
Deswegen werde ich, ich baue gerade eine Webseite beziehungsweise versuche mit jemandem zu bauen. Ich werde wieder zurückgehen und einen Blog machen.
She's coming back.
Coming back. Also ich bin gerade total, ich will meinen eigenen Space haben.
Mm.
Ich will meine eigene Webseite. Ich will jemand, der versteht, wie, also der die aufbaut, der die, und man da sich so ein bisschen sein wohler fühlt in seinem kleinen Kosmos, den man im Internet beitragen kann, als so sehr von eben solchen Apps abhängig zu sein. Eine Synergie, solange das da ist.
Mhm.
Und ich will ja auch unbedingt meine Fashion Journalist Jobs für die Magazine behalten auf TikTok. Aber darüber hinaus denke ich auch weiter, wo kann ich noch irgendwie meinen kleinen Safe Space schaffen, mit dem ich mich wohlfühle.
Hast du schon mal über Substack nachgedacht?
Nee, was ist das?
Das habe ich schon öfters gesehen und habe mich da, habe immer gesehen, oh, Leute haben Substack. Und ich war mal so, was ist das? Ich habe mich mit auseinandergesetzt und seit heute bin obsessed. Das ist eine App. Du kannst aber auch im Internet, das ist wie so eine Art Newsletter, also jeder, zum Beispiel kannst du dann da Leuten folgen, die zum Beispiel Journalisten sind und die haben dann ihre eigenen Artikel und folgst denen dann auf Substack und dann werden dir quasi die Newsletter-Artikel per Mail oder per App, kannst du die dir dann durchlesen.
Okay.
Und ich schick dir das mal später,
cool.
Aber ich wollte da mal auch auf Generation Fashion TikTok-Account, den ihr übrigens folgen solltet, wollte ich
auf
nämlich
TikTok.
Auch mal so ein Slide machen, ja, auf TikTok. Funny. Wäre auch so, wo promoten wir den Podcast? Lass mal auf TikTok machen jetzt,
ja,
so. Scheiße. Aber wollte ich auch mal so ein Fotoslide machen mit Substack, den zum Beispiel ich folge. Da muss ich erstmal ein bisschen recherchieren, welche ich gut finde. Und dann gibt es halt wirklich zu allen möglichen, haben Leute mittlerweile Substacks. Also ich glaube auch so, ich weiß nicht zu 100%, also Brenda Hashtag, ob die Substack hat? Weiß nicht, aber so solche Leute, die halt so JournalistInnen sind, die aber Namen für sich haben, die holen sich dann halt Substack und schreiben da halt wieder so richtige Artikel.
Okay, finde ich cool. Habe ich noch tatsächlich gar nichts von gehört, aber
kannst du auch
Geld
mitmachen. Also es gibt auch viele, die quasi monatlich Geld...
Nicht schon wieder irgendwo mitmachen.
Ja, nee, ich sage nicht, dass du mitmachen willst. Ich sage nur, wenn du dich irgendwie wieder im Schreiben...
aber
dass das da gerade so ein
bisschen... Man hat ja schon voll viele Sachen und man muss ja manchmal auch nur lernen, wie kann man die eine Idee, die man hatte, auf mehrere Formate umformulieren und oder sie sogar öfter spreaden. Ich glaube auch, dass man viel mehr Content recyceln müsste.
Ja, das höre ich auch voll oft, aber irgendwie fühlt sich das immer falsch an, weiß ich nicht. Also wenn recyceln, meinst du damit quasi, dass man es dann löscht und dann nochmal postet?
Nein, dass du mal deine Handykamera durchscrollst und Videos verwendest vor 3 Jahren und dann einfach nochmal eine Geschichte dazu erzählst.
Ja, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll das immer nochmal posten und löschen. Oder bin ich immer so irgendwie...
Nee, also löschen höre ich immer, bloß nicht löschen.
Löschen? Ich hab nur mal gehört, wenn ein Video nicht so gut läuft, dass man das quasi dann nochmal ein paar Wochen später quasi nochmal reuploaden sollte. Aber habe ich selber auch noch nie so wirklich gemacht.
Interesting.
Weil irgendwie bin ich dann so, okay, ist jetzt nicht gut gelaufen, aber ich lösche es dann auch nicht. Ich bin dann so vielleicht...
Ja, das ist dann aber auch wieder unsere Ästhetik. Aber ich sag dir eins, mit so wie wir denken, dass wir auch einen schönen Feed haben wollen und dass wir uns ästhetisch ausdrücken wollen, ist der größte Bullshit, was die App und den Algorithmus angeht. Wir stehen uns damit richtig im Weg. Ich kann das auch nicht ablegen und werde ich auch nicht, weil das ist nicht meine Persönlichkeit, das ist nicht meine Ästhetik. Aber ich stecke dafür Reichweite ein, ganz klar.
Ja. Aber deswegen mag ich TikTok, weil bei TikTok achte ich nicht darauf, wie meine For You-Page aussieht, also wie mein Grid aussieht. Ich achte nur bei Instagram da drauf. Ja. Instagram ist für mich so ein richtiges Overthinking.
Ja, weil
Overthinking.
Wir es halt auch als Portfolio benutzen.
Ja.
Und weil TikTok man dadurch irgendwie eine Aussage trifft, wenn man irgendwie schon so ein Feed hat. Aber für diese schnelle Algorithmus und eigentlich, ja, also vor allem dieses Overthinken, da, das zeigt eigentlich schon, dass du damit nicht die meisten Leute erreichen wirst.
Mhm.
Aber also ich kann das so sagen, weil das bei mir genauso stattfindet.
Ja.
Also mir fällt das wahnsinnig schwierig, dieses abzulegen. Ich bin ein bisschen besser geworden. Früher war ich mehr, noch akribischer und jedes Links- und Rechtsbild musste irgendwie eine Stimmung ergeben. Und mittlerweile denke ich auch so, jetzt post es halt einfach.
Ja.
Und habe jetzt kein Füllbild dazwischen, was dann eh wieder nicht geliked wird und so. Weil das ist, macht ja dein Algorithmus sogar kaputt.
Ja.
Wenn du 3 Bilder hochlädst, weil sie für dein Feed ästhetisch aussehen, aber eigentlich halt nur so ein Hintergrundbild sind oder nur so ein Stillleben oder so, was nicht viel aussagt und dann das nicht so gut gerankt wird, dann hat das ja auch einen negativen Impact für dein nächstes Foto.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite bin ich halt auch immer so bei Instagram, gehe ich halt oft auf Accounts von Leuten. Also ich gehe dann auf deren Profil und schaue mir dann schon an. Und wenn mir das Profil gut gefällt, das ästhetisch aussieht, dann folge ich ihr erst.
Ja.
So, das ist halt das Ding. Und das denke ich mir halt voll oft. Und deswegen mag ich das bei TikTok nämlich, dass man da eher Leuten folgt, wenn man ein Video von denen gesehen hat, ohne das Grid auf der For You-Page, weißt du? Und dann folge ich Leuten, weil ich dachte, das Video fand ich gerade cool. Man sieht quasi erst den Content und dann folgt man. Wohingegen bei Instagram sehe ich immer erst so das Allgemeinbild und dann folge ich und dann sehe ich vielleicht die Einzelbeiträge. Also so mache ich das aber. Das heißt nicht, dass jeder so das macht.
Ja,
aber
ich
ja, stimmt.
Auch eher so.
Ja, weißt du, deswegen denke ich immer schon dann, wie sieht das jetzt gerade bei anderen Leuten aus? Aber ja, es ist auf jeden Fall was glaube ich generell, man sollte es nicht so ernst nehmen. Manchmal, ich bin dann auch schon besser geworden, aber manchmal habe ich echt so Momente gehabt, wo ich dann so war, das oder das. Und dann habe ich mich selber so ertappt, dachte mir so, girl, it's just Instagram. So, weißt du, du bist damit jetzt gerade nicht irgendwie, weiß ich nicht. Vor allem, ich bin ja nicht mehr Instagram.
Aber auf der anderen Seite ja schon. Es ist doch deine Art des Ausdrucks.
Yeah.
Und da denke ich mir auch manchmal so, warum entscheidet der Algorithmus darüber, oder der Algorithmus bewertet mich.
Ja.
Leave me alone.
Und es nervt auch immer, dass der Algorithmus immer die Sachen pusht, die nicht mal viel Kreativität und viel Arbeit in sich hatten. Deswegen bin ich manchmal so demotiviert, weil ich weiß schon, wenn ich ein Video, wo ich viel Arbeit reinstecke und lange dran saß, weiß ich schon, das wird eh niemand anschauen.
Weil der Algorithmus versucht, dich zu erziehen, aber du musst versuchen, deine Community zu erziehen.
Ja.
Und that's hard.
Und ich mache ja trotzdem noch meine langen Videos, obwohl ich weiß, dass die keine Views bekommen, weil ich mir so denke, ich möchte trotzdem irgendwie noch Inhalt oder Sachen haben, die
mich repräsentieren. Aber kann ich halt, also meine, diese Vlogs, die ich mache, wo ich so von dem Arbeitsalltag als Journalistin erzähle, die sind immer fast 1 Minute lang. Und das sind eigentlich die Formate, die bei mir am besten laufen.
Mhm.
Aber weil ich halt schon immer eher viel Input gegeben habe.
Ja, vielleicht muss ich auch noch mal meine Community erziehen. Ja, weißt du, manchmal macht man so, wie man denkt, ich mache jetzt mal was ganz anderes und redet dann in die Kamera oder dass man so, Gott, das ist jetzt gerade...
Ja, auch diese Story-Formate, dabei komme ich einfach bis heute auch immer noch nicht drauf klar, dass man das, vor allem damit würde man voll nahbar erscheinen und auch so einen coolen Austausch haben können, but I can't, das fällt mir so schwer.
Andere Leute, die sitzen da wirklich so im Bett und sitzen da so und, und filmen sich und ich bin richtig entertained und dann denke ich mir immer so, wie machen die das so nonchalant, einfach so... Ich nehme ihr Handy und filme sich und sagen irgendwas und ich bin auch so manchmal, weiß ich gar nicht, Dann habe ich gar nicht so viel zu sagen. Weißt du, manchmal bin ich dann so, interessiert das überhaupt Leute? Aber ich guck super gerne solche Stories. Also ich liebe, es ist meine For You-Page fast nur Leute, die irgendwas erzählen, wo ich dann zu relaten kann und sagen kann, oh mein Gott, ja. Stimmt. Aber ich finde so, wie kommen die, denken die darüber nach? Also sitzen die wirklich einfach im Bett und sind so, das muss ich jetzt gerade, oder haben die eine richtige Storyline dahinter? Ich frage mich das voll oft, weil ich finde das irgendwie.
Es ist mittlerweile, glaube ich, oft tatsächlich durchdachter, als man denkt. Mhm. Also, das habe ich gestern in so einem Call, den meine Freundin hatte, in so einem Social Media Call, so ein bisschen Mäuschen gespielt und mitgehört. Und da hieß es halt auch, nee, eine Creatorin hat dann so gesagt: Ich habe ein Konzept und ich sag mir, dass ich so und so viele Stories am Tag mache und dann drehe ich die ab. Und dann lade ich die hoch und das ziehe ich dann so durch. Also das ist so voll schon fast berechnend.
Mm.
Und ja, dann okay. Denke ich mir so, aber das würde sich für mich gar nicht dann so in meinen Alltag einfließen. Das
ja,
wäre dann
stimmt.
Halt wieder, also es ist dann halt wieder so dieses Arbeiten, Abarbeiten, To-Do-Liste erfüllen und
Content-Brain das kriegt man dann, finde ich auch, wenn man wirklich die ganze Zeit irgendwas, naja, so. Was ist unser Abschluss für die Episode? Hört nicht auf mit TikTok. Macht weiter. Ich liebe TikTok-Content, deswegen finde ich es schade, wenn dann auf einmal aufhören.
Ja, einfach alle Wellen reiten, die man reiten kann, so lange wie möglich. Nie nur einseitig denken, immer breit gefächert aufgestellt sein.
Ja.
Sich emotional nicht abhängig machen von diesen Apps oder von Artikeln, von Nachrichtenartikeln.
Mhm.
Wenn da jetzt gerade solche Schlagzeilen aufkommen und auch, weil das wieder im Internet funktioniert, weil das Clickbait ist, weil das wieder Emotionen hervorruft, ein bisschen unemotionaler an solche Sachen rangehen, weil diese Emotionen halten einem vom Wesentlichen ab und das Wesentliche jetzt gerade im Moment ist, dass es den USA-Markt betrifft, dass man vielleicht nochmal kultureller denken kann, dass wir stolz auf unsere deutsche Sprache sein können, auf unsere Community hier und wir diese Formate irgendwie auch make them great.
Ja.
Aber dann auch einfach nicht diese Angst haben, dass sich irgendwas verändert und es einen negativen Impact aufs Leben hat, sondern vielleicht entsteht dadurch ja auch eine neue Chance.
Auf jeden Fall, das war ein schönes Abschlusswort.
Ja, und ich kann jetzt auch nicht mehr reden. Ich habe es so versucht, aber meine Nase.
Ja, wir sind beide, ich weiß gar nicht, ob ich gesagt am Anfang, wir sind beide erkältet.
Nee, wir haben es zum Glück nicht gesagt, wir wollten kein großes Thema draus machen.
Jetzt am Ende können wir es sagen, wir sind beide erkältet.
Ich muss jetzt meine Nase putzen.
Okay.
Und Wasser singen. Bisous, bisous.